Wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Verstanden?
Genau. Lassen Sie sich impfen. Lassen Sie sich impfen, damit auch bei uns wieder ohne Masken Veranstaltungen möglich sein können.
Die Ungeimpften sind die Seuche.
Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten.
Es kommt mir manchmal so vor, als wären wir eine Bananenrepublik wären, nur ohne Bananen.
Das vierte G, das gemogelt.
Darf ich vorbeikommen für einen PCR-Test? Da würde er sagen, ah, bitte nicht.
Ja. Herr Golme, gelber Stein ist auf dem Weg.
Schreiben Sie uns dazu bitte nicht.
Das war Satire.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Wir schreiben Donnerstag, den 16. September 2021. Hier ist Folge 99. Mein Name ist Benjamin Golme. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir werden ja immer wieder gefragt, sag mal, wie lange wollt ihr das eigentlich noch machen? Ich meine, Folge 99, da hängen ja auch immer wieder eine Menge Recherchen dran, eine Menge Aufwand. Und sagen wir mal, ist es das wirklich wert? Sagen wir es mal so.
Unsere Kinder, unsere Enkel sollen uns nicht fragen müssen, warum habt ihr nichts getan, sondern wie habt ihr das geschafft?
Danke, Annalena. Genau richtig.
Eins übrigens noch, du siehst heute anders aus als sonst. Irgendwie feierlicher. Wir haben noch nicht die 100, ne? Weißt du?
Ja, vielleicht habe ich mich ja vertan. Vielleicht wollte ich auch nur einmal in meinem Leben so seriös wirken wie Marcel Joppa. Und vielleicht ist mein Leinenhemd auch auseinandergeflogen. Wir werden es erleben. Demnächst hoffentlich wieder formloser. Allerdings steht ja einiges auf dem Spiel. Also erstmal die Seriosität, die wir ausstrahlen müssen bei der nächsten Sendung. Dann ist es ja die Spezial-Bundestagssendung.
Richtig, nächste Woche Spezialsendung.
Und danach die Folge 100. Da müsste ich ja eigentlich im Frack kommen.
Ich dachte erst Beerdigung der Grundrechte oder sowas in der Art.
Folge 101 spätestens wieder im Schluri-Look. Okay, aber kommen wir nochmal auf Annalena Baerbock zurück. Sie hat uns ja ausdrücklich gelobt für die Arbeit, die wir leisten. Wir werden das auch heute wieder tun. Wir werden gemeinsam mit Ihnen uns die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung anschauen. Wir werden sie hinterfragen und wir werden da einiges anzumerken haben, gemeinsam mit Ihnen. Also warum fallen eigentlich rund um uns herum in Europa die Maßnahmen? Und bei uns werden sie immer engmaschiger. Hat das mit der Impfquote zu tun?
Nein. Hat es nicht. Aber das medizinisch Gesagte und das politisch Gesagte geht ja sehr häufig leider auseinander. Wir präsentieren Ihnen heute einige Fakten, die vielleicht sogar überzeugte Impflinge na zumindest zum Nachdenken bringen könnte. Mindestens aber sollte es ein Gefühl dafür schaffen, warum sich manche Leute in Deutschland eben nicht impfen lassen wollen und wahrscheinlich auch nicht impfen lassen werden.
Na Moment, das kann sich jetzt ändern. Merken Sie es auch, es ist aktuelle Impfaktionswoche.
Hey,
jetzt geht's richtig los. Also hinter jeder Ecke ein Impfarzt, hinter jeder Hecke ein Lauterbach mit der Spritze, der Sie bereits erwartet. Das ist die deutsche Impfaktionswoche. Oder ist dieser Scheinriese nicht in Wirklichkeit eigentlich verzwergt?
Ja, es gibt viel zu besprechen, aber wir starten natürlich mit Ihrem Feedback. basta.berlin@snanews.de ist unsere Adresse, kennen Sie sicherlich. Und wir starten mit einer E-Mail von Stefan.
Warte, vorher habe ich noch einen.
Ja.
Also in der letzten Sendung habe ich ja gesagt, dass ich Olfert Land getroffen habe vom Typ Mulbiol. Und ich hatte auch erwähnt, Herr Land, ich weiß, wo Ihr Auto steht. Da haben mich viele Leute angesprochen. Benjamin, du weißt es, wir würden es auch gerne wissen. Wo steht es denn? Kannst du uns vielleicht das Kennzeichen nennen? Vielleicht wollen wir ihm ja mal ein paar Fragen zum Thema PCR-Test hinter den Scheibenwischer
kennen. Wir blenden es kurz ein. Nein, Quatsch.
Klar, ich sag das jetzt. Ich meine, man könnte ja meinen, das Kennzeichen von Olfert Land, wonach wohl in Berlin würde heißen, irgendwie B-O-L für Olfert Land 1, 2, 3, 4. Das ist nicht der Fall.
Ach.
Ich habe nochmal aufgeschrieben, es ist tatsächlich ein Potsdamer Kennzeichen. Es ist PCR 9-11. Wenn Sie diesen Wagen sehen,
sicher.
Ein zwölfgeschossiger Rolls-Royce, dann können Sie Ihre Fragen stellen.
Genau, so eine Stretch-Limo mit Drosten direkt hinten drin.
Jetzt stell dir mal vor, das Kennzeichen PCR 9-11 gibt es wirklich.
Boah, ich würde es nicht ausschließen wollen.
So ein Riesenstapel voller Fragen stecken hinter dem Scheibenwischer.
Schreiben Sie uns dazu bitte nicht.
Das war Satire.
Wir kommen zu Stefan und der hat uns geschrieben. Denkt Basta auch darüber nach oder ist das kein Thema für euch? Bekommen wir chinesische Verhältnisse? Alle Anzeichen deuten darauf hin.
Benjamin? Kein Thema.
Nein. Doch, und das ist natürlich völlig auf der Hand liegend. Wir haben ja schon vor Corona eigentlich so ein bisschen digitalisierungstechnisch in die Richtung gesteuert. Und da war nur eine Frage, ja, brauchen wir 50 oder 100 Jahre, um China aufzuholen? Corona hat das Ganze halt befeuert.
China hat sich ja selbst aufgeholt und überholt. Also auch dort sind ja die Überwachungsmaßnahmen viel strenger geworden. Natürlich, also wenn das passieren soll und umgesetzt werden soll, was die hier alle planen und schon durchführen, dann geht das nicht, wenn wir mit einem gelben Impfbuch wedeln. Das muss digitalisiert sein, es muss sich eingecheckt werden, anders lässt es sich nicht kontrollieren. Hm. Dementsprechend sind wir auf einem sehr guten Weg zu diesen Verhältnissen, die Sie angesprochen haben.
Und es kommt ja auch darauf an, wer dann jetzt in der nächsten Bundesregierung sitzt. Also die FDP wird ja wahrscheinlich auf jeden Fall dabei sein. Und wenn wir dann an den Spruch Digitalisierung first, Bedenken second denken, dann schwant mir übrigens.
Ja gut, aber Sie werden es versuchen. Und ich weiß noch, wie Matthias Bröckers hier zum 9-11-Interview saß. Und am Ende sagte er, Herr Gollme, wir sind ja noch unter dem Schirm. Wir haben noch gar nicht die Reichweite, dass wir Relevanz erreichen. Dementsprechend dürfen wir unseren Quatsch hier auch weiter verzapfen. Ja, so ist es ja auch. Also wir sind noch unter der Reichweite. Meine Güte, 30.000 Leute gucken uns. Vielleicht kennen uns 100.000, aber es ist
davon
nicht viel.
Die Hälfte vom Verfassungsschutz.
Ja eben, aber was passiert denn, wenn wir eine Relevanz erreichen? Mit welchen Maßnahmen könnte man uns dann drohen? Und welche Maßnahmen könnte man durchsetzen? Was könnte man alles über uns wissen und im schlimmsten Fall auch auf unsere Handys und Festplatten aufspielen, was wir nie getan haben, was uns dann aber ins Gefängnis bringen kann. Also ganz ehrlich, die Vorstellung, dass in einem totalitären Staat eine Opposition möglich ist, von der habe ich mich schon seit Jahren verabschiedet.
Und ich Idiot,
besuchen Sie mich im Gefängnis.
Ich Idiot, guck an der Kasse immer, dass ich eben keine Kundenkarte habe, weil ich will ja nicht der gläserne Kunde sein. Ja, ist klar. Also ob jetzt der die Daten hat und der nicht oder alle geteilt werden, ich glaube, das spielt schon gar keine Rolle mehr. Leider ist das so. Damit haben wir die Frage von Stefan leider beantwortet, zumindest was wir darüber denken.
Im schlimmsten Fall, in der schlimmsten Dystopie leben wir aber eben auch bloß in einer Illusion, in der wir etwas gegen die da oben tun könnten. Das ist die schlimmste Vision und Dystopie, die ich habe.
Weiter geht's mit gleich mehreren Zuschauern, die uns zu einem Thema geschrieben haben, beziehungsweise die haben uns auf einen Tweet aufmerksam gemacht, der, ich würde mal sagen, akutes Unwohlsein bei vielen hervorgerufen hat. Gepostet wurde er von der FDP-Politikerin Caroline Preißler aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, bislang noch nie ein Mandat gewonnen, schon mal angetreten in Mecklenburg-Vorpommern bei der Europawahl. Mediale Aufmerksamkeit hat sie dann aber so richtig bekommen, weil sie ein sogenanntes Corona-Tagebuch verfasst hat. Also sie hat sich im März 2020 infiziert und ist dann auch erkrankt. Sie war also eine der ersten deutschen Corona-Patienten und die hat das halt sehr öffentlich gemacht. Auf Twitter ist sie viel unterwegs. Frau Preißler ist übrigens trotz Genesung auch geimpft und auch die ganze Familie Preißler ist geimpft.
Die ganze Familie? Nein, nein. Die jüngste Tochter müsste so um die 10 sein. Die darf ja noch nicht geimpft werden. Und oh Schreck, was ist passiert? Die Kleine hatte in der Schule anscheinend Kontakt zu einer infizierten Person. Auf jeden Fall hatte sie danach auch einen positiven Test, soll auch leichte Symptome haben. Sowas wie ein Schnüpperchen, denke ich mal.
Und dann dieser Tweet von Frau Preißler am Montag. Ach, Corona-Tagebuch. Wieder getrennte Bereiche. Wieder Symptome. Wieder ein freundliches Gesundheitsamt, wieder Corona unterm Dach. Kinder sind Covid-19 ausgeliefert. Bitte denkt über Impfung nach. Unsere Jüngste war nur Tage in der Schule und infizierte sich. Hashtag, hier wird geimpft.
Und darunter, Sie haben es ja auch gerade gesehen, das Foto der kleinen Tochter isoliert in einem extra Raum, natürlich mit Maske und Kontakt gibt's nur über das Babyphone. Und ich wiederhole, die Eltern sind geimpft und auch genesen. Wie paranoid kann man da eigentlich sein?
Ich versuche deine Frage mal mit einem Video aus dem Hause Preißler zu beantworten.
Da durfte die Kleine ja dann doch mal kurz an der Tür luken.
Macht mich ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Wenn ich mal was sagen soll, um Frau Preißler in Schutz zu nehmen. Ich habe sie ja selber schon mal gesehen, ich habe sie nicht angesprochen, aber sie war beispielsweise am 29. August 2020 am Brandenburger Tor, das heißt bei der großen Veranstaltung von Querdenken 7.11 und sie war dort mit so einer Art Bauchladen und verteilte Masken und bat die Teilnehmer, die Maske aufzusetzen. Sie war dialogbereit. Und das muss ich hier hoch anrechnen.
Niederschwelliges Maskenangebot.
Ein niederschwelliges Maskenangebot. Aber was ich so krass finde, also ich glaube, dein Opa hat immer gesagt, der Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen. Hast du mir mal beigebracht.
Auf den dicksten Haufen.
Also hast du Kacke an der Hacke, hast du Kacke an der Hacke, sagt man jetzt im Fußballbereich, glaube ich. Frau Preißler hat es aber auch nicht leicht, ja? Also sie hat selber Corona bekommen, hat dann nach eigenen Aussagen Long-Covid. Jetzt sind sie fast alle geimpft und die Tochter erwischt es. Erinnert mich so ein bisschen an Sarah Connor. Wir hatten ja Sarah Connor hier in der Sendung. Können Sie sich erinnern? Sarah Connor, die gesagt hat, diese bekloppten Querdenker, die sollen mich bloß in Ruhe lassen.
Kurz Zeit später SARS-CoV-2 positiv.
Und jetzt halten Sie fest, ich habe einen Artikel gefunden, Sarah Connor, Schweinegrippe infiziert.
Ja.
Es gibt so Leute, die nehmen einfach alles mit.
Ja, klar. Warum auch nicht?
Und auch nicht doppelt.
Ja, ist aber auf jeden Fall schon ein krasses Ding. Vielen Dank für den Tweet. Und jetzt kommen wir noch zu einer E-Mail von Francesca. Und das bezog sich bei ihr, übrigens nicht nur von ihr, mehrere haben geschrieben, auf eine Umfrage, die du in unsere Telegram-Gruppe eingestellt hast. Übrigens eine fantastische Telegram-Gruppe. Wir blenden es nochmal ein. Der Kanal heißt Basta Berlin zusammengeschrieben.
Oh, genau. Ich hatte die Frage gestellt direkt nach dem Kanzler-Triell um 21.46 Uhr. Ja. Also, wörtlich, dann machen wir doch mal eine Blitzumfrage. Wer hat im zweiten Triell am ehesten überzeugt? Antwortmöglichkeiten: Scholz, Laschet und Baerbock. Gewonnen hat diese Umfrage dann mit 55% Armin Laschet, 36% für Olaf Scholz und 9% für Frau Baerbock.
Und dazu schrieb dann Francesca: Liebes Basta-Team, eure heutige Blitzumfrage ist mit aller Liebe unbeantwortbar. Diese Spitzenkandidaten sind und bleiben unwählbar. Beste Grüße.
Genau. Und damit hatte ich auch gerechnet, dass alle auf unwählbar klicken wollen. Darum habe ich unwählbar ausdrücklich nicht zur Antwort gestellt. Ich wollte einfach wissen, wer von den dreien sie am ehesten überzeugt hat. Mhm. Unwählbar war nicht dabei. Unwählbar hätte 80%, 90%, 95% bekommen. Deswegen habe ich das mal rausgelassen. Hat sich aber auch so ausgedrückt, dass wir eine sehr große Anzahl von Nichtwählern hatten.
Ja.
Also stimmt. Wir haben 6.000 Leute, die den Beitrag gesehen haben. Nur 1.000 haben abgestimmt. Das heißt, da sind viele aus Protest zu Hause geblieben bei dieser letzten Frage von Basta Berlin.
Ich hatte da schon Schwierigkeiten.
Noch eine letzte Erwähnung von Mails. Ich hatte es schon mal hier gesagt. Mhm. T-Online-Mails kann ich nicht beantworten. Ich hatte diese Woche das Problem wieder, antworte ganz ausführlich und nett einer E-Mail von einem T-Online-Konto und das kam wieder zurück. Hm. Ich habe dann mal unseren Techniker angesprochen und er sagte, es kann sein, dass wir dort als Spam klassifiziert werden. Also entweder von T-Online oder von Google oder wie auch immer. Das Problem habe ich jetzt jedenfalls aktenkundig gemacht und ich hoffe, es wird sich eines Tages beheben. Aber es betrifft mindestens ein halbes Dutzend Menschen, denen ich in den vergangenen Monaten auf T-Online geantwortet habe.
Ja, ja.
Außerdem habe ich Probleme mit web.de, hotmail.de, googlemail.com. Ich könnte jetzt vorlesen, ich habe viele Mails beantwortet, das weißt du selber.
Das stimmt, also
bestimmt 20, aber mehr ist manchmal nicht drin, manchmal ist auch weniger drin.
Unangenehmerweise setzt er mich ins CC, das heißt...
Nicht immer.
Nicht immer.
Nur bei 5 oder 6, die du nochmal prüfen sollst, die relevant sein könnten für das, was du hier vorhast.
Ja, relevant, gutes Stichwort. Lass uns über das Triell nochmal von vergangenen Sonntag kurz sprechen, war ja in der ARD. Warum könnte denn Armin Laschet bei Ihnen in unserer Umfrage jetzt so viele überzeugt haben, in Anführungsstrichen? Also war es vielleicht, weil es eben nur diese drei Antworten gab und man dann eben zwischen Scholz, Baerbock und Laschet so das kleinere Übel gewählt hat?
Könnte ja auch sein, dass unsere Zuschauer sagen, also wenn die ARD-Zuschauer das sagen, dann sagen wir auf jeden Fall das Gegenteil.
Ja.
Allein schon als Widerstand gegen eine öffentlich-rechtliche Umfrage.
Oder war es vielleicht, weil die Grünen aktuell die härtesten Corona-Verbotskurse fahren, gleichzeitig in vielen SPD-geführten Bundesländern ja die 2G-Regel eingeführt wurde, mittlerweile auch CDU-Bundesländer. Und am Ende des Triells, da hat ja Armin Laschet noch dies hier gesagt.
Sie können mir vertrauen, dass ich Bürokratie abschaffe, dass ich nicht gängele, dass ich sie machen lasse, dass wir ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu denken haben und wie sie zu reden haben und wie sie zu leben haben.
Dass wir ihnen nicht vorschreiben, was sie zu denken und wie sie zu leben haben.
Klasse.
Ja, wirklich voll toll. Das würde ja beispielsweise auch eine Impfpflicht ausschließen und vor allem auch eine indirekte Impfpflicht. Impfpflicht durch die Hintertür oder wie auch immer diese Impfpflicht heißt, die es ja gar nicht gibt. Wäre ja möglicherweise dann auch nicht mehr möglich, Querdenken-Demonstrationen zu verbieten. Es klingt ja wirklich klasse.
Ja.
Aber werden diesen Worten auch Taten folgen?
Ein Stopp von Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte. Also die nach einem positiven Test zum Beispiel dann von einer Kontaktperson dann eben in die Quarantäne geschickt werden müssen. Das ist ja leider im Gespräch in vielen Bundesländern umgesetzt. Und Jens Spahn, ebenfalls CDU, der will das jetzt flächendeckend in Deutschland einführen.
Schauen wir nochmal ein bisschen die Details, was wir da schon an Informationen haben. Das grüne Baden-Württemberg und das SPD-geführte Rheinland-Pfalz haben es bereits beschlossen. Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls. Parteien, die dort vertreten sind, CDU, CSU, SPD, die Grünen und in Rheinland-Pfalz auch die Freidemokraten, die FDP. Die wollen das alle ebenfalls einführen.
Ja, und andere werden wahrscheinlich folgen, denn am 22. September, da soll beim nächsten Bund-Länder-Gipfel von den Gesundheitsministern darauf gedrängt werden, dass eben alle Bundesländer bei der Regelung mitziehen.
Und da heißt es jetzt wieder Flickenteppich. Ja. Flickenteppich. Wir wollen doch etwa keinen Flickenteppich. Mhm. Als wenn der Flickenteppich irgendwie die größte Sorge wäre, die wir hier haben in unserem Land. Der Flickenteppich. Dieses riesige Ding, ja, was ich immer wieder höre in der Pandemie. Wir müssen doch an einem Strang ziehen. Nee, wieso denn? Es wäre doch wunderbar, wenn wir mal einen echten Flickenteppich hätten. Es wäre doch wunderbar, wenn sich mal ein Bundesland überlegt hätte, wir machen hier eine andere Politik.
Wir sind nicht mit
die Kontrollgruppe der anderen 15 Bundesländer. Mhm. Das wäre doch mal spannend gewesen. Mhm. Da müsste man nämlich nicht nach Schweden gucken und dann ewig diskutieren, mit wem wollen wir denn Schweden vergleichen? Hm. Schweden, wollen wir Schweden mit Spanien vergleichen? Da steht Schweden ja super da. Nein, wir dürfen Schweden nicht mit Spanien vergleichen.
Nein.
Wir müssen Schweden mit Dänemark vergleichen oder mit Norwegen. Nur dann stehen sie ganz schlecht da. Okay, dann lasst uns doch mal Deutschland vergleichen. Dann lasst uns doch mal Deutschland vergleichen mit Dänemark.
Ja, find mal einen Ministerpräsidenten, der da jetzt mitmacht.
Richtig.
Richtig. Aber sagen wir es mal so, wir können das ja mal durchspielen. Also dieses Stopp der Lohnfortzahlung, wenn man als Ungeimpfter in Quarantäne muss. Da ist es ja quasi, also welche Konsequenzen könnte das denn haben, wenn das genau so durchkommt?
Also denkbar wäre, dass sich dann doch mehr Menschen impfen lassen. Und zwar entweder aus finanziellen Erwägungen oder tatsächlich aus finanzieller Sorge. Also machen wir doch mal ein Beispiel. Stell dir vor, du verdienst 2000 Euro netto. Wenn du dann den halben Monat nicht zur Arbeit gehen darfst, 14 Tage Quarantäne, dann sind es ja 1000 Euro netto weniger. Das ist jetzt kein Pappenstiel, das ist schon eine ganze Stange Geld. Da kann man sagen, das ist jetzt noch nicht existenzbedrohend. Aber für jemanden, der beispielsweise sein Haus abbezahlen muss mit 2000 netto, ist das natürlich schon ein richtiger Schlag ins Kontor.
Ja, ja.
Und geht ja noch schlimmer. Stell dir vor, du machst einen Job, da kriegst du bloß 1300 netto und dann werden dir 650 einbehalten. Da geht es aber schon mal richtig um die finanzielle Existenz. Mhm. Also es ist doch ganz offensichtlich, was damit passiert. Und möglicherweise kann das dann die Impfquote ein bisschen nach oben bringen.
Eine weitere Konsequenz, die kam mir zumindest als erstes in den Kopf, nämlich, dass denn man als Ungeimpfter mit Krankheitssymptomen dann sich einfach nicht testen lässt und zur Arbeit geht. Aber, Moment, es ist wohl tatsächlich so, dass wenn man als Ungeimpfter in Quarantäne muss und Symptome hat, dann greift wiederum die Krankenversicherung und die zahlt dann. Mensch, da entwickle ich aber ganz schnell Symptome, das sag ich dir aber.
Muss man sich mal bildlich vorstellen, ja? Also, spinnen wir jetzt mal rum, ich wäre ungeimpft, Herr Joppa wäre geimpft, Herr Joppa infiziert sich irgendwie, ist positiv getestet, weil ich hier mit ihm rumhocke, muss ich als Ungeimpfter, der aber negativ getestet ist, egal, wie dem auch sei. Das ist ja alles ein bisschen kompliziert, deswegen darf ich nicht zu viele Details nennen, denn wir kennen sonst ja auch noch...
macht's ja jeder nach.
Nein, ich meine was anderes. Wir wissen ja auch gar nicht, wie es ausgestaltet ist und wann ich mit Negativtest freigetestet werde.
Ja.
Aber um es mal ganz klar zu sagen, wenn ich meinen Arzt anrufe und sage, mein engster Freund ist positiv getestet, ich bin in Quarantäne... Darf ich vorbeikommen für einen PCR-Test? Da würde er sagen, ah, bitte nicht.
Ja.
Herr Golme, gelber Schein ist auf dem Weg.
Ja.
Also, aber dass wir hier immer wieder darüber reden, dass Regeln, von denen wir nicht überzeugt sind und die wir nicht für sinnhaltig oder sogar für Demokratie- und Menschenrechtsfeindlich halten, dass wir die aushebeln müssen mit irgendwelchen strafrechtlich relevanten Tricks, all das geht mir mal so tierisch auf den Geist. Dass es gar nicht mehr möglich ist, ein gerades Leben nach meinen Ansichten zu führen. Mhm. Früher war es einfach. Ampel rot, gehe ich nicht rüber. Ampel rot, keiner da, gehe ich rüber. Aber jetzt ist es doch sehr viel, sehr anders. Denn wir sind nicht in Bereichen von Ordnungswidrigkeiten, sondern wir kommen immer mehr in Bereichen von Straftaten, die man begehen muss, wenn man damit nicht einverstanden ist.
Diese Quarantäne-Geschichte ist aber auch in vielen Kreisen eher ein bisschen fadenscheinig, weil viele Gesundheitsämter, sind wir mal ehrlich, können diese Quarantäne überhaupt nicht mehr überprüfen. Also in Berlin, da wird dann bei Kontaktpersonen auch eher so gesagt, ja, wäre ganz cool, wenn Sie in Quarantäne gehen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir anrufen könnten.
Caroline Preißler hat ja geschrieben, wieder ein freundliches Gesundheitsamt. Ich glaube, die ist mit dem ganzen Amt per Du, so oft wie sie jetzt schon da Kontakt gehabt hat.
Das kann sein, ja.
Also Rentner und Jugendliche sind da natürlich eher erstmal raus aus der Geschichte mit der Lohnfortzahlung. Die bekommen ja keinen Lohn. Aber spielen wir das Ganze nochmal durch. Also wir haben hier Regeln ohne Kontrolle, die aus Personalmangel auch gar nicht kontrolliert werden können. Die spornen zu illegalen Handlungen an. Und ob das jetzt das Brechen der Quarantäne ist oder vielleicht auch der Besuch des Büros, trotz Halsschmerzen und Kopfweh, das ist ja auch denkbar.
Mhm, ja, und in weiterer Konsequenz, wenn wir das jetzt auch nochmal sagen, kann es dazu führen, dass eben viele Menschen sich auch ihre Impfpässe eben organisieren. Es ist ja kein Geheimnis, da können Sie bei jedem, bei jeder Behörde nachfragen. Diese gelben Wische, die sind so einfach zu fälschen wie nichts Gutes. Und die sind auch viel im Umlauf, die haben Hochkonjunktur.
Ich habe selber schon zweimal sie durch die Blume angeboten bekommen. Mhm. Weil ich die Person aber nicht kannte und auch nicht strafbar werden möchte, bin ich nicht den nächsten Schritt gegangen zu sagen, ach, ist interessant, dass du so eine Information hast, sag mal genau wo und wie und was kostet es.
Ja.
Das habe ich nicht gemacht, aber mir wurden schon zweimal solche angeboten und wir haben ja auch gesponnen. Also lass uns doch einfach mal an die entsprechenden kriminalitätsbelasteten Orte Berlins gehen. Lass du mal fragen, hast du einen Impfpass da?
In der Hasenheide. Gras, Pille oder Impfpass?
Ja, zum Beispiel. In Hamburg haben sie doch einen Drogendealer hochgenommen mit 400 Impfpässen. Also durchaus denkbar, dass da unterschiedliche Sachen gekauft werden können.
Ja, man wird irgendwie zur Illegalität angespornt. An der Stelle aber auch noch einmal gesagt, wir halten von illegaler Machenschaft nichts.
Richtig. So. Ich glaube sogar, die Aufforderung zu einer Straftat ist eine Straftat. Die Aussetzung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in der Quarantäne ist natürlich eine weitere politische Maßnahme, mit der CDU, CSU, SPD, die Grünen und die FDP uns natürlich dann auch belasten möchten, unsere Bürger, die mitgetragen wird. Und sie ist ein weiteres Zeugnis dafür, dass der Impfstoff und der Schutz alleine scheinbar doch nicht überzeugt.
Ja, also wird natürlich weiter fleißig eingeschränkt und denunziert. Letzteres zum Beispiel von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Ende letzter Woche, da war er beim Norddeutschen Lehrertag 2021 und da sagte er, Zitat, dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung, das darf ich mal so locker formulieren. Ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten.
Ja, nun ja, Herr Gauck. Also als Rentner bekommen Sie auch einen Ehrensold und der beträgt 250.000 Euro im Jahr. Außerdem Mitarbeiter und Fahrer, die mit jährlich 385.000 Euro zu Buche schlagen. Hinzu kommen Kosten für Reisen, Bürobedarf und Personenschutz. Alles bezahlt aus den Geldern der Steuerzahler.
Auch bezahlt von den Steuergeldern vieler Millionen Ungeimpfter.
Bekloppter.
Entschuldigung, vieler Millionen Bekloppter, die Herr Gauck da eben als solche bezeichnet. Übrigens bei seiner Aussage, da hat er sich hauptsächlich auf Menschen berufen, die behaupten würden, Impfen sei schädlich.
Und was ist mit den Menschen, die behaupten, dass die Impfung gar nicht notwendig ist?
Auch Bekloppte, also nach dieser Logik. Sollen die doch, also diese Bekloppten, doch einfach mal die Studien lesen, ja zum Beispiel von BioNTech und Co. Da steht die Wirksamkeit der Impfstoffe doch schwarz auf weiß drin.
Dann schauen wir uns diese Studien doch mal an.
Gerne.
Einfach, weil es in den Medien immer wieder ein bisschen verkürzt dargestellt wird. Und auch die Aussagen des Robert-Koch-Institutes kann man missverständlich lesen. Hier heißt es, Quelle rki.de. Die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, war bei den vollständig gegen Covid-19 geimpften Personen um etwa 95% geringer als bei den nicht geimpften Personen.
Man beruft sich dabei auf die sogenannte Phase-3-Studie von BioNTech zum eigenen Impfstoff. Wie aber sind diese 95% denn eigentlich zustande gekommen? Wie wurden die denn eigentlich berechnet? Dazu noch einmal den Statistiker Marcel Bartz, den wir uns da jetzt nochmal zur Erinnerung anschauen.
Denn wie ist die Studie angelegt? Also es gibt zwei Gruppen. Die eine bekommt das Placebo und die andere bekommt die Impfung. Und die Gruppen sind ziemlich groß, also jetzt ca. 20.000 Studienteilnehmer. Und dann guckt man nach einer gewissen Zeit, wie viele haben sich infiziert von denen, die das Placebo bekommen und wie viele haben sich infiziert von denen, die die Impfung bekommen. Und es sind halt beim Placebo 0,84% ungefähr und bei denen mit der Impfung waren es nur 0,045%. Und wenn ich den Unterschied anschaue, dann sind das ungefähr 0,8% Risikoreduktion durch die Impfung. Und die Frage war für mich, wie schafft man es aus 0,8% 95% zu machen? Denn es gibt nur diese Zahlen. Na, man schafft es so, indem man den Grünbereich weglässt.
Also nochmal zum Mitschreiben. Innerhalb der dreimonatigen Studienphase wurden etwas über 40.000 Menschen untersucht und die sind ihrem ganz normalen Leben in Corona-Zeiten nachgegangen. Mhm. Die eine Hälfte war geimpft und die andere Hälfte war nicht mit dem Wirkstoff geimpft. Von den Geimpften, rund 20.000 Menschen, hatten am Ende 9 einen positiven Test. Von den ungeimpften 20.000 hatten 169 einen positiven Test.
Und dann rechnen wir jetzt noch mal kurz nach und dann wissen wir schnell, 99,5% aller Studienteilnehmer hatten sich also innerhalb dieser 3 Monate gar nicht mit Corona infiziert. Der Test war dann negativ von ihnen. Daraus wurden dann aber so Überschriften gemacht wie Impfstoff zu 95% sicher. Das kann man machen, das spiegelt aber nur die halbe Wahrheit wider.
Man könnte ja auch eine andere Überschrift nehmen, SARS-CoV-2 in Studie nur zu 0,5% ansteckend. Wäre aber medizinisch wahrscheinlich auch nicht wirklich haltbar. Die Studie wurde übrigens vor der Delta-Variante gemacht,
ja.
Auch vor der anderen, wie hieß sie noch gleich? diese andere Böse, die mit dem Raketenantrieb, wie hießen die nochmal?
Ja.
Gott, die britische Variante, wie hieß denn die?
B117?
Auch vor B117. Das Interessante ist ja, wir reden hier immer noch von 95%iger Wirksamkeit der BioNTech-Impfung. Ich erinnere mal an das CureVac-Desaster. Mhm. CureVac wollte den Impfstoff auf den Markt bringen. Sie waren aber mit ihren Studien etwas später dran als BioNTech. Das bedeutet, CureVac musste oder hat an 13 unterschiedlichen Varianten den eigenen Impfstoff getestet. Ergebnis war um die 50%. Mhm. BioNTech hat seine Studie aber anhand des Wildtyps gemacht. Ergebnis 95%. Und bis heute wird die BioNTech-Impfung auf den Wildtyp gespritzt, nicht auf die Delta-Variante.
Ja, und diese Wirksamkeit von BioNTech, die führt dann unter anderem zu so Überschriften wie hier beim WDR. 2G-Party, Corona-Ausbruch nach Clubbesuch in Münster. Oh mein Gott, von rund 380 Besuchern eines Clubs in Münster, die alle entweder eben geimpft oder genesen waren, hatten danach bislang über 70 Personen eine Infektion mit SARS-CoV-2 gemeldet.
Es könnten aber auch mehr sein, denn man ist sich nicht ganz sicher, ob man weiß, wer drin gewesen ist.
Ja, also die Gesundheitsämter haben wohl Probleme gerade herauszufinden, wer denn alles da war.
Und die, die man jetzt gefunden hat, die müssen dann übrigens auch ihren Impfnachweis nochmal führen. Wenn man gucken, ob da nicht vielleicht doch jemand an der Ecke im Park was gekauft hat.
Das vierte G, das gemogelt.
Also, wir haben es hier dann offensichtlich doch mit sogenannten Impfdurchbrüchen zu tun. Also es können auch genesenen Durchbrüche sein. Aber auf jeden Fall ist es eine 2G-Party mit diesen Konsequenzen, die wir jetzt haben.
Ja.
Dazu werden wir später nochmal ein Wort zu sagen haben. Mhm. Interessant ist übrigens, dass der Krisenstabsleiter aus Münster, Wolfgang Heuer, dazu sagt, eine weitere Übertragung, selbst wenn man geimpft ist, sei nicht auszuschließen.
Aha.
Dazu gleich mehr. Aber wir wollten nochmal zu dem Wort Impfdurchbruch kommen.
Gerne.
Schauen wir doch mal nach bei Wikipedia.
Oh.
Herr Joppa, was steht denn da zum Thema Impfdurchbruch?
Der US-Enzyklopädie. Zitat. Als Impfdurchbruch wird eine symptomatische Infektion bei einem Geimpften bezeichnet, die mittels PCR-Test oder Erregerisolierung diagnostiziert wurde.
Ah, PCR-Test oder symptomatische Infektion. Das klingt mir doch ein bisschen nach der Wortwahl des Robert-Koch-Instituts. Mhm. Man könnte ja fast den Eindruck bekommen, Impfdurchbrüche hat es vor Corona eigentlich nicht gegeben. Oder wurde der Wikipedia-Eintrag etwa verändert?
Was? Richtig, genau. Und zwar im Juli 2021. Da wurde der Eintrag nämlich tatsächlich verändert und, sagen wir mal, an die RKI-Erklärung von Impfdurchbrüchen sehr angenähert.
Glücklicherweise steht uns auch in diesem Falle das web.archive.org zur Verfügung. Ein schönes Instrument, um alte Einträge aus dem Internet wieder sichtbar zu machen. Genau das haben wir gemacht. Tatsächlich gab es bereits 2016 einen Eintrag bei Wikipedia zum Thema Impfdurchbrüche. Wie ist denn der Begriff damals definiert gewesen?
Bisschen anders. Ich zitiere, ein Impfdurchbruch bezeichnet die Wirkungslosigkeit von Impfstoffen, wenn das entsprechende Pathogen mutiert, so dass es nicht mehr vom Immunsystem wiedererkannt wird. Dabei kommt es trotz einer vorangegangenen Impfung oder einer überstandenen Infektion zu einer Erkrankung.
Bei dieser Lesart könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass der Impfstoff grundsätzlich wirkungslos ist, wenn das Virus mutiert. Also das würde ja den uninformierten Wikipedia-Leser vielleicht die Tränen der Angst in die Augen treiben. Das könnte man meinen. Die veränderte Version klingt da durchaus ein bisschen entspannter.
Und als ich das Benjamin am Dienstag erzählt hatte, da meinte er direkt, in der Vergangenheit, da wurden ja echt schon relativ viele medizinische, seit Jahren feststehende Begriffe umdefiniert.
Ich habe medizinische, aber auch Begriffe unseres Zusammenlebens. Also Solidarität ist ja komplett umdefiniert.
Ja.
Freiheit ist umdefiniert worden. Zusammenhalt und Rücksichtnahme, alles eigentlich. Aber wenn es jetzt um solche Begriffe geht, können wir über den Pandemiebegriff sprechen, wie der sich eigentlich in den letzten 20 Jahren verändert hat.
Ja.
Wir können auch über Infektionen sprechen. Also sind Infektionen tatsächlich etwas, was im Körper passiert und was vermehrungsfähig sein muss? Und kann ich das mit dem PCR-Test nachweisen? Da ist ja wirklich viel im Wandel gewesen in den letzten zwei Jahren. Aber wie dem auch sei, RKI, Politik oder Medien, die halten auf jeden Fall an ihrer Ansicht zum Thema Wirksamkeit des Impfstoffes fest.
Hm.
Und aus meiner Sicht ist da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.
Nein.
Wir sehen jetzt ja bereits Ausbrüche in Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Menschen.
Hm.
Da sind auf einmal fast alle Bewohner, die alle doppelt geimpft sind, positiv getestet. Dann haben wir jetzt schon Pflegeeinrichtungen.
Hm.
Dann wollen wir mal gucken, wie es so in den nächsten 3 Monaten passiert. Und dann werden wir schon mehr wissen darüber, wie sicher das ist. Und explizit werden wir mehr darüber wissen, ob das, was Sie uns gerade erzählen, dass die geimpften Menschen quasi gar nicht mehr am Pandemiegeschehen teilnehmen. Ob das eigentlich stimmt oder ob Münster nur der Präzedenzfall war für das, was uns in den nächsten Monaten blüht. Mhm. Nämlich eine Pandemie der Geimpften.
Ja, aber lass uns über die Wirksamkeit noch mal sprechen. Also mehr noch anhand dieser Wirksamkeit, auf Grundlage dieser Daten, die ja von BioNTech zum Beispiel auch selbst erhoben wurden. Da wurden jetzt Berechnungen angestellt, wie viele Leben denn die Impfung möglicherweise jetzt schon geschützt hat oder beziehungsweise gerettet haben könnte. Theoretisch vorgestellt wurde das jetzt vom RKI-Präsidenten Lothar Wieler am 8. September 2021.
Wir vom Robert-Koch-Institut schätzen, dass durch Impfungen zwischen Januar und Juli diesen Jahres rund 77.000 Krankenhausaufenthalte und rund 20.000 Fälle auf Intensivstationen verhindert wurden. Es wurden auch rund 38 Todesfälle bereits verhindert.
Wir rechnen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Aber Moment mal, 38 Todesfälle wurden durch die Impfung verhindert? Gab es nicht laut Paul-Ehrlich-Institut 48 Verdachtsfälle, wo Menschen gestorben sind und es doch sehr wahrscheinlich mit der Impfung zu tun hat? 38, 48, das ist ja eine ganz katastrophale Kosten-Nutzen-Rechnung.
Richtig, haben wir uns auch gedacht. Deshalb haben wir nochmal beim RKI durchgeklingelt, beziehungsweise denen das auch nochmal als Frage geschickt. Die Antwort kam da auch recht prompt von einer Sprecherin. Und da heißt es, da war eine Silbe verschluckt worden. Es heißt natürlich 38 1000 Todesfälle, die vermieden wurden, natürlich.
Natürlich, da sind wir ja dann beruhigt. Das ist aber nicht genug. Wir müssen natürlich mehr impfen. Hm. Und das schaffen wir jedenfalls nach Ansicht unserer Bundes- und Landesregierung am besten mit Verboten und Einschränkungen. Einen neuen Lockdown soll es nicht geben. Das haben Sie ja alle mal wieder gesagt. Also Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Laschet, Herr Altmaier. Oder sollen wir da etwa erneut an der Nase herumgeführt werden?
Was? Nun ja, ja. Also plant die Regierung neue Corona-Einschränkungen? Das titelte die Bild am Dienstag. Mir kam da zuerst in den Kopf, ja klar, für die Ungeimpften sicher. Aber darum geht's gar nicht.
Es geht um ein Papier aus dem Bundesministerium für Finanzen. Demnach bereitet sich die Bundesregierung auf einen Teil-Lockdown der Veranstaltungsbranche vor. Es geht offenbar um die Freigabe von 150 Millionen Euro. Die möchte das Wirtschaftsministerium gerne haben, um dann beispielsweise Messen und andere Großveranstalter zu entschädigen.
Das Wirtschaftsministerium hat diese Pläne mittlerweile bestätigt, aber das sei nur ein Worst-Case-Absicherungsplan. Von einem Teil-Lockdown geht man da im Moment überhaupt nicht aus. Das ist wirklich nur so der absolute Worst-Case-Plan. Aber klar, es ist ja auch Wahlkampf. Lockdown im Wahlkampf anzukündigen, kommt gar nicht so richtig gut. Warten wir mal den Winter ab.
Herr Joppa. Und Veranstaltung, das ist ja auch nochmal ein Thema. Du hast eine Meldung gesehen, die dir so richtig schön gegen den Strich gegangen ist. Also verkündet wurde sie am Sonntag in fast allen großen Medien und natürlich auch im Flaggschiff-Medium. Der Tagesschau um 20 Uhr.
Erstes großes Konzert in Dänemark ohne Corona-Auflagen. Fast 50.000 Fans kamen am Samstagabend nach Kopenhagen, um die Rockband The Minds of 99 zu hören. Ohne Masken, ohne Mindestabstand. Die Impfquote in Dänemark ist im europäischen Vergleich besonders hoch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind mehr als 83% aller Dänen und Däninnen über 12 Jahre vollständig geimpft.
Und welcher Eindruck entsteht jetzt bei Ihnen, wenn Sie das sehen? Und welcher Eindruck soll auch entstehen? Genau. Lassen Sie sich impfen. Lassen Sie sich impfen, damit auch bei uns wieder ohne Masken Veranstaltungen möglich sein können. Richtig klasse. Und ja, damit eben alle Konzerte und alle Menschen hier wieder wohlig zusammen sein können.
Tatsächlich hat die Beendigung der Maßnahmen in Dänemark aber nicht in erster Linie etwas mit der Impfquote zu tun.
Nö.
Das hat Ihnen das Flaggschiff Tagesschau aber nicht verraten. Mal ganz abgesehen davon, dass es so große Konzerte auch in Ländern mit niedrigerer Impfquote gegeben hat, beispielsweise in Bulgarien oder Tschechien.
Tatsächlich wurde in Dänemark bereits Anfang Juni 2021 beschlossen, dass es ab Oktober eine komplette Öffnung geben wird. Damals lag die Erstimpfquote in Dänemark bei rund 40%, die Zweitimpfquote bei etwas über 20%. Man konnte also überhaupt noch gar nicht wissen, wie sich denn die Impfquoten entwickeln werden. Und da hat man das Datum aber trotzdem schon festgelegt. Und übrigens, Deutschland hatte auch Anfang Juni die ziemlich identischen Impfquoten wie Dänemark. Aber von Öffnungsplänen keine Spur hier.
Fun Fact, die Maskenpflicht ist in Dänemark bereits Mitte Juni gefallen. Dort gilt dann nur noch Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Mhm. In Deutschland wird man sie wohl auch im nächsten Jahr noch tragen dürfen und müssen. Die Impfquote in Dänemark war nicht ausschlaggebend für eine Aufhebung der Maßnahmen. Mhm. Das Kriterium war, und das gab es in Deutschland auch, Kanzleramtsminister Helge Braun hat es gesagt, dass alle ein Impfangebot erhalten sollen.
Richtig. In Deutschland haben jetzt alle das Impfangebot
erhalten. Nicht die erhalten. Kinder.
Ja, natürlich nicht
die Kinder. Der Säugling hat es nicht.
Ja, aber in Dänemark auch nicht. Und hier wird stattdessen leider weiter wieder nur verschärft. Und da frage ich mich, ist das so die German-Angst oder ist das ein Resultat einer beratungsresistenten Politik?
Und welche Rolle spielen auch gleich die Medien bei der ganzen Geschichte?
Keine.
Achten Sie mal darauf. Wenn Ihnen Impfquoten aus anderen Ländern präsentiert werden, dann klingen die manchmal höher als unsere. Was ist der Unterschied? Dort beziehen sich die Impfquoten häufig auf die Erwachsenen und möglicherweise zu impfenden Menschen. Bei uns beziehen sie sich auf die Gesamtbevölkerung. Und jetzt wird es mal so richtig wild. Ich habe es hier eben gerade noch mal rausgesucht. Ich habe es heute gelesen. Also, der...
Ja, bitte.
Jetzt bin ich hier auf den falschen Knopf gekommen.
Er hat das Handy okay. Noch nicht lang.
Also ich google hier Niederlande und dann bekomme ich folgenden WDR-Beitrag. Der ist am 14.09. erschienen. Titel: Niederlande schafft die meisten Corona-Regeln ab. Und dann heißt es hier in diesem Artikel, du kannst gerne mit mir zusammen schauen, hier, zurzeit sind etwa 63% der Niederländer geimpft. Mhm. 63% der Niederländer geimpft. WDR-Artikel. Scrollen wir runter. Liegt die Impfquote in den Niederlanden laut dem dortigen Gesundheitsministerium bei 65,1%. Was? Mhm. Eben waren es 63%, jetzt sind 65%. Unten weiter heißt es, die Impfquote in Deutschland lag am Montag bei 62,2%. Mhm. Wir sind also entweder 0,8% drunter oder 2% drunter. Dann wird unten ausgerechnet, wie lange es dauert, um die 65% in Deutschland zu erreichen. 20 Tage. Es ist komplett absurd.
Ja.
Nicht nur, dass sie hin und wieder durcheinander bringen, dass sie jetzt nur die über 18-Jährigen berechnen. Hier haben sie komplett unterschiedliche Zahlen in einem Beitrag.
Aber anstatt diese Maßnahmen abzuschaffen, da wird eben weiter auf die Impfung gesetzt. Also lassen Sie sich impfen. Das ist das Credo. Und stellen Sie sich vor, es wäre jetzt Impfen und keiner geht hin. Also die deutsche Impfkampagne, die liegt ja quasi in Trümmern. Mit den Neuimpfungen sieht es ja fast so aus wie bei der Neuinfektionskurve in China. Also da tut sich eigentlich gar nichts.
Diese Kurve der Neuimpfung flacht jetzt seit dem 11. Juni immer weiter ab. Das sind jetzt mittlerweile also schon 3 Monate und es geht immer weiter nach unten. Da hat auch der Start der jugendlichen Impfkampagne im Grunde genommen gar nichts dran geändert. Mhm. Es fährt ein Bus nach nirgendwo. Es ist der Impfbus.
Merken Sie es auch, von Grimma bis Günzburg, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen. Es ist Impfwoche. Fantastisch. Impfwoche ist gut. Theoretisch eigentlich bereits seit 39 oder 38 Kalenderwochen. Aber diese Woche jetzt wirklich so richtig. Und es ist nämlich bundesweite Impfaktionswoche.
Rettung naht also. Bundesweite Impfaktionswoche. Es ist ein weiterer Höhepunkt der Geniestreiche von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Nach Günther Jauch, Sepp Maier, Uschi Glas zündet also schon das nächste Feuerwerk. Hier kommt der Chef mit seinem ganzen zusammengenommenen Enthusiasmus.
Impfen, impfen, impfen. Allerdings fehlte es manchmal an Gelegenheit, vor allem auch an der einfachen Gelegenheit. Am Spielplatz, Sportplatz, Kirchplatz, Arbeitsplatz, wo auch immer, Marktplatz, sich Menschen begegnen, in der Fußgängerzone oder eben auch beim Einkaufen, die einfache Gelegenheit zu schaffen, sich impfen zu lassen.
So mitreißend wie das neue Album von David Hasselhoff, unser Minister Spahn, klasse, wenn er zum 3765. Mal sagt, lassen Sie sich doch impfen. Die Aktionswoche, die hat es ja sogar ins Kanzlertriell geschafft. Annalena Baerbock, die bemängelte, dass diese Aktion jetzt zu spät kommen würde. Wie hätte sie es denn gerne? Herbst 2020?
Herr Joppa, und ich dachte, ich hätte in den letzten Jahren alle Beleidigungen von David Hasselhoff gehört. Das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Ich bin
schockiert. Der arme Kerl, ja.
Gut, besser spät als nie, möchte ich sagen. Es ist jetzt endlich soweit. Also hinter jeder Hecke ein Impfarzt, Karl Lauterbach mit der Spritze am Kick und lauert ihnen auf. Die Impfbusse stehen quer auf der Autobahn und es gibt überhaupt kein Vorbeikommen mehr.
Niedrigschwellige Impfangebote nennt sich das. Monatelang reiten ja Politiker aller Parteien oder sagen wir mal sehr vieler Parteien diese Welle. Und jetzt ist es soweit. Auf in die Aktionswoche am Praxisbeispiel Berlin. Ja, Berlin wäre ja nicht Berlin, wenn wir hier nicht alles ein bisschen anders machen würden als beispielsweise in Thüringen. Hier gibt es nämlich zum Impfen keine Bratwurst. Es gibt, oder man hat die Wahl zwischen Bier und Döner. Bier übrigens nur alkoholfrei.
Wir haben Impfquoten, die sind tatsächlich nicht ausreichend, um das Schlimmste Richtung Herbst zu vermeiden. Deswegen impfen, impfen, impfen ist auch unsere Maßnahme in Berlin. Übrigens haben wir über Sommer schon sehr kreatives Impfen gemacht. Wir sind in die Kieze reingegangen. IKEA Lichtenberg hat geimpft, S-Bahn, aber eben Einkaufsstraße wie Alexa. Und in dieser Impfaktionswoche wird Berlin auch weitere Aktivitäten auf den Weg bringen, lange Nacht des Impfens. Und ja, wir haben wieder sehr viele kreative Ideen in dieser Stadt. Es gibt Dönergutschein, wenn man sich impfen lässt, beim Zoo.
Vielen Dank, Dile Kaleitsche. Also das waren jetzt 28 Sekunden mit unserer Berliner Gesundheitssenatorin. 28 Sekunden unseres Lebens, die wir ihr geschenkt haben. Aber ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Es hat mir so viel Freude bereitet, das zu sehen. Und das wird Ihnen auch Freude bereiten, denn wir schauen uns das jetzt Stück für Stück nochmal an. Wir gehen da richtig schön ins Detail. Mal schauen, was Berlin wirklich geleistet hat. Und was die Dilek-Senatorin da sagt.
Impfen, impfen, impfen und kreative Lösungen. Also was hat man da nicht alles geleistet? Erstens, IKEA Lichtenberg hat geimpft. Übrigens auch IKEA Tempelhof hat geimpft. Das hat aber IKEA organisiert. Also das hat mit dem Berliner Senat nichts zu tun. Nichts.
Richtig. Meine Frau war übrigens da bei IKEA Tempelhof und da kam sie ins Gespräch mit den Johannitern. Aber die haben erstmal erzählt, wie man ihnen was spenden kann. Und erst am Ende ging es dann um die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.
Darf ich mit ihnen über Spenden reden?
So war das in etwa. Aber es war eben eine Aktion von IKEA Tempelhof und nicht vom Berliner Senat.
Sensationell. Und vergessen Sie bitte auch den Impfbus. Wir haben ja hier in Berlin den Impfzug. Richtig klasse. Da werden quasi alle Berliner immunisiert. Da blieb kein Auge trocken, da blieb kein Arm verschont. Aber es ist leider völlig falsch. Der Impfzug ist einen Tag durch Berlin gefahren. Oder sagen wir mal einen halben Tag. Also irgendwie die Ringbahn einmal entlang. Drei Runden, drei Runden Ringbahn. Und dabei wurden ganze 100 Spritzen verteilt.
Ja, und halten Sie sich fest, getankt hatte dieser Berliner Impfzug doch tatsächlich den Impfstoff von Johnson & Johnson. Ausgerechnet also den Impfstoff, der laut der Ständigen Impfkommission ja nur für die Menschen über 60 empfohlen ist. Und genau den Impfstoff, der für die unter 60-Jährigen nur gespritzt werden darf, nach einem ausführlichen Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Sie erinnern sich an Markus Söder, der Impfstoff für die, die sich trauen. AstraZeneca und Johnson & Johnson. Und dieses ausführliche ärztliche Aufklärungsgespräch ist also auf dieser Ringbahntour wahrscheinlich dann irgendwo zwischen Gesundbrunn und Wedding geführt worden. Ach, ehrlich? Also, ich muss sagen, dieser Impfzug passt ja so ein bisschen zum Bimmelbahntempo der deutschen Impfkampagne.
Weiter geht's mit Senatorin Kaleitsche. Wörtliches Zitat. In dieser Impfaktionswoche wird Berlin auch weitere Aktivitäten auf den Weg bringen. Lange Nacht des Impfens. Wieder falsch. Also die lange Nacht des Impfens, die war im August, genauer gesagt am 9., 11. und 13. August. Mit der Aktionswoche hat es auch nichts zu tun.
Aber es geht weiter mit der doch recht wirren Politikerin. Zitat wörtlich. Es gibt Dönergutscheine, wenn man sich impfen lässt beim Zoo. Wieder falsch. Im Zoo gibt es keine Dönergutscheine. Dönergutscheine gibt es beim Leopoldplatz beim Dönerladen. Im Zoo gibt es übrigens leider auch keine Zebra-Gutscheine. Da gibt es leider gar keine Gutscheine. Egal, wir sind noch lange nicht fertig mit der Senatorin.
Dilek Kaleitsche hat entweder überhaupt gar keine Ahnung von ihrer eigenen Impfwoche.
Alter, sie hat einfach alles aneinandergereiht, was ihr gerade durch den Kopf gegangen ist. Egal wann es passiert ist, egal wo es passiert.
Naja, es war der NTV-Frühstart, vielleicht war sie einfach noch ein bisschen verschlafen, kann ja auch sein. Fakten wirft sie aber komplett über Bord. Hauptsache, die Message stimmt. Wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das Ergebnis am Ende der Woche dann in ihrem Sinne stimmen würde. Und da machen wir jetzt mal weiter. Nicht nur der Minister und die Senatorin, die bringen die Impfwoche nach vorne. Im RBB-Fernsehen, da sah das am Montagabend so aus.
Viel früher am Morgen, nämlich schon um 10, ging es im Boulevard Berlin los auf der Schlossstraße. Auch hier ist die Hoffnung, dass sich Menschen quasi im Vorbeigehen die Impfung abholen.
Was für eine Aktion, ja? Shoppen und impfen, alles in einem Abwasch erledigen, das ist hier bei uns möglich.
Klasse.
Aber gehen wir da nochmal ins Detail. Also Berlin ist eine Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern. Wo kann man sich denn impfen lassen in der Impfaktionswoche? Hier kommt die ultimative Liste des Berliner Senats.
14 Standorte machen mit, in Worten 14. Ein Döner für das Impfen. Von über 1000 Dönerläden macht einer mit. Aber es kommt ja noch besser. Wir schauen uns diese 14 Standorte der Impfaktionswoche jetzt mal genauer an.
Also die Woche startet in Berlin, jedenfalls für die meisten Berliner, auch wie überall woanders, am Montag.
Verrückt.
Wie viele Standorte machen laut Liste am Montag mit? Sind es 14? Sind es 10? Nein, es sind 2. Am Dienstag. Da kommt die Kampagne dann so richtig ins Rollen, dann sind es schon 3 Standorte.
Walk-in Obi Steglitz nur am Samstag, Wohnungslose impfen nur am Freitag.
Olympiastadion nur am Freitag.
Mercedes-Benz Arena nur am Freitag.
Spandauer Altstadt nur am Samstag.
Landessportbund Berlin nur am Mittwoch.
Und Kaplan Dönerladen Leopoldplatz Mittwoch bis Freitag.
Von diesen Adressen gibt es nur eine einzige, die tatsächlich von Montag bis Samstag impft. Und das ist genau die, die der RBB da gerade in seinem Beitrag gezeigt hat.
Es ist wirklich ein unglaubliches Angebot, das kann man nicht anders sagen. Aber eins war da ja noch, das Impfen im Zoo. Genießen Sie also das Impfen im Zoo, hier von der Gesundheitssenatorin ja nochmal angesprochen und beworben. Aber nur am Freitag für 4 Stunden. Hier gibt es leider auch keinen Döner und keinen Zebragutschein. Aber ich habe Gerüchte gehört. Gerüchten zufolge gibt es eine neue Attraktion. Gerüchten zufolge gibt es ein neues Gehege mit einer neuen Spezies. Den Impfmuffel.
Das Impfmuffeltier im Berliner Zoo. Ab heute hinter Gitterstäben und demnächst schon bei der Raubtierfütterung.
Okay, das war Satire. Hoffentlich keine Realsatire.
Aber verstehen Sie uns nicht falsch. Also fordern wir Impfung an jeder Ecke? Ganz sicher nicht. Wir tun eigentlich nur das, was man grundsätzlich tun sollte, die Politik im Auge zu behalten und auch einfach mal zu hinterfragen. Auch Ankündigungen da noch mal zu hinterfragen. Früher nannte man das Journalismus. Kann ich vielen Journalisten mal empfehlen.
Und wir haben ja gesagt, am Ende ist ja auch spannend, ob das Ergebnis stimmt.
Ja, ja.
Nein, es stimmt nicht. Ja. Halten Sie sich fest. Montag, Dienstag, die große bundesweite Impfaktionswoche. Sie werden in den letzten 3 Monaten keinen Montag finden und keinen Dienstag, an dem so wenig geimpft wurde wie in der Impfaktionswoche.
Ja, und dann sehen wir Jens Spahn mit seiner vollmundigen Ankündigung. Auf großer Bühne kündigt er die Impfaktionswoche an. Dann gehen wir auf die nächste Ebene, nach unten nach Berlin. Die Senatorin kündigt vollmundig die Impfaktionswoche an, als wäre das ein Riese. Nun ja, dann gucken wir auf die nächste Ebene nach unten und da passiert nichts. Impfaktionswoche ist ein Zwerg oder eher noch weniger. Lippenbekenntnisse, kaum Aktionen und die dann noch nicht mal die ganze Woche lang. Und das ist keine Satire, keine Realsatire, das ist Realität.
Wie war das nochmal mit der Realität? Schauen wir nochmal zurück in die Realität, die wir gelebt haben. Die Pandemie kommt und die Intensivbetten werden abgebaut. Schauen wir nochmal in die Krankenhäuser. Die Pandemie kommt und Krankenhäuser werden geschlossen. Die Pandemie kommt und diese berühmten Luftfilter, ob sie was bringen oder nicht, jedenfalls hat man sie nach wie vor nicht in die Schulen gebracht und nach wie vor nicht in jedes Klassenzimmer. Die Pandemie kommt und die Gesundheitsämter, schon wieder erreichen uns Meldungen, dass die Gesundheitsämter teilweise im September 2021, nach über 1,5 Jahren Pandemie, schon jetzt nicht mehr nachverfolgen können. Genau das gleiche Spiel wie im Oktober 2020. Das ist die Realität.
Prognosen treffen nicht ein. In die RKI-Zahlen, da fließen Wochen oder Monate alte Fälle ein. Die Bilder von Bergamo, die waren ganz definitiv in ihrer Interpretation ein Fake. Was genau funktioniert denn hier eigentlich, bitteschön?
Der Lockdown.
Ach ja.
Zusperren hat funktioniert. Es kommt mir manchmal so vor, als wären wir eine Bananenrepublik wären, nur ohne Bananen. Denn auch das wird ja irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn die Lieferengpässe tatsächlich irgendwann mal so kommen wie in Großbritannien. Aber noch lassen wir es gelten, Bananenrepublik. Was hat funktioniert? Ja, Zusperren hat auf jeden Fall funktioniert. Ach ja, Bananenrepublik, Maskendeals haben funktioniert. Und zwar ganz ausgezeichnet funktioniert, vor allem für die Menschen, die dadurch schwer reich geworden sind und die ja zum Teil noch im Bundestag gesessen haben. Dann, was hat noch funktioniert? Ach ja, Testhersteller haben massiv massiv davon profitiert. Dann haben die Testzentren natürlich profitiert. Für die hat die Pandemie sehr gut funktioniert. Mhm. Aber was machen wir jetzt eigentlich mit der Pandemie? Welchen Lockdown machen wir denn als nächstes?
Den 2G-Lockdown. Ist doch klar, liegt ja auf der Hand. Hamburg hat ja die sogenannte 2G-Option seit Wochen. Berlin wird sie am Samstag einführen. Hinzu kommen dann Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und auch Hessen.
Alle sind sie mit dabei. Diese Bundesländer und damit auch folgende Parteien in den Landesregierungen. Hier nochmal für alle zum Vergegenwärtigen. Sie haben ja schließlich die Wahl. Es ist bald soweit. Am 26. September wählen wir den Bundestag und eine Landesregierung und noch eine Landesregierung. CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke und die FDP. Die ganz, ganz große 2G-Koalition ist das.
Apropos, hier der berühmte Berliner Wirt Josef Lackner, der macht nur noch 1G. Auch ganz toll. Nur noch Geimpfte. Und die Kampagne für die Impfung, die wird ja immer mehr zu einer Kampagne gegen Ungeimpfte. Stefan aus Wittenberg, der hat uns dieses Foto hier zugeschickt. Wir blenden es mal ein.
Die Seuche der Ungeimpften. Liebe Mitteldeutsche Zeitung. Also die Überschrift, die könnten wir vielleicht noch ein bisschen zuspitzen. Wie wäre es denn mit... Die Ungeimpften sind die Seuche. Aber können wir es uns eigentlich leisten, diese Ungeimpften aus unserem Wirtschaftsleben fernzuhalten? Es sind ja am Ende des Tages dann doch auch Konsumenten. Also verstehen Sie mich richtig. Ich frage jetzt nicht, ob wir diese Menschen ausschließen können aus ethischen Gründen. Die Frage haben wir schon lange beantwortet. Aber es sind ja auch Konsumenten.
Aber... Sagen wir mal so, keine Sorge, es gibt da entsprechende Forschungen und die geben da Entwarnung, Gott sei Dank. Hier NTV, Ausschluss Ungeimpfter billiger als Lockdown, ist doch prima. Oder auch hier in der Zeitung Die Welt, Ungeimpfte auszuschließen laut Studie billiger als Lockdown.
Diesen beiden zitierten Artikeln entnehmen wir, dass das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung mehrere Szenarien berechnet habe. Das Ergebnis? Ein Lockdown würde bis zu 52 Milliarden Euro Wirtschaftskraft kosten. Die ungeimpften Menschen ausschließen, ist ein Schnäppchen. Nur 13 Milliarden Euro.
Solche Studien überhaupt gemacht werden. Sind die Menschen denn jetzt, also die ohne Impfung, verzichtbar? Schauen wir doch mal in das No-Covid-Musterland Australien, da wo positiv Getestete mit zur Fahndung ausgeschrieben waren oder auch wo den Leuten im Krankenhaus direkt ins Gesicht gefilmt wurde. Hier für Sie der Premierminister von Victoria, Dan Andrews.
Every reason to get vaccinated. And there are appointments available, and there'll be even more appointments available throughout September, October, November. Let's get to those thresholds as fast as we possibly can. But yes, there's going to be a vaccinated economy, and you get to participate that. You get to participate in that if you are vaccinated.
Es wird also eine Ökonomie der Geimpften werden. 1G-Ökonomie kann man sie dann nennen. Und so wird das dann sein. Und dann feiern sie ihre Partys unter sich. Und dann infizieren sie sich untereinander. Wie die 72 Leute in Münster, über die wir heute schon gesprochen haben. Eine Seuche der Ungeimpften? Wirklich? Oder ist es dann vielleicht doch die Seuche der Geimpften? Die Regiomed-Kliniken in Bayern haben an ihre Mitarbeiter geschrieben.
Zitat. Aus gegebenem Anlass wird seitens der Geschäftsführung und der Leitung des Hygienemanagements ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch eine abgeschlossene SARS-CoV-2-Impfung nicht vor der Infektion mit diesem Virus schützt. Auch die immer wieder aufgestellte Behauptung, dass Geimpfte weniger ansteckend seien, ist schlicht falsch.
Aber ich muss sagen, langsam verstehe ich, warum Jens Spahn die Geimpften nicht mehr testen lassen möchte. Die Seuche der Ungeimpften. So. Dann lassen Sie uns doch mal bitte noch mal ganz im Stillen nachdenken. Was kann das bedeuten? Die Geimpften stecken andere Menschen an. Sie nehmen also an der Pandemie teil. Vielleicht sogar noch mehr. Die Geimpften haben ja die Möglichkeit, sich zu treffen. Sie haben die Möglichkeit, näher aneinander zu rücken. Sie haben die Möglichkeit, gemeinsam viel zu erleben. Könnte es sogar sein, dass die geimpften Menschen in Zukunft die Treiber der Pandemie sind? Könnte es vielleicht sogar sein, dass sie nicht nur ihr geimpftes Umfeld anstecken oder zu positiven Tests bringen? Könnte es sein, dass sie dieses Virus dann auch in die Bahn tragen? In die Kindergärten, in die Schulen und an die Arbeitsplätze? Was kann das dann bedeuten? Sie gefährden die Ungeimpften. Was ist die Lösung? Alle Menschen müssen geimpft werden. Wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Verstanden? Denk schon.
Und damit haben wir dann die Pandemie der Geimpften. Fantastisch. Wir könnten natürlich jetzt auch darauf hinweisen, dass eine solche 2G-Party auch die Gefahr für Menschen ist, bei denen die Impfung zum Beispiel gar nicht funktioniert. Soll's doch geben! Und dass nach dieser Logik die Party der Geimpften auch den Tod für geimpfte Senioren bedeuten könnte. Aber wissen Sie, eigentlich reicht's für heute. Und wir werden auch niemanden unterstellen, andere umzubringen, weil, ganz ehrlich, das machen andere schon zuhauf und zu Genüge. Wir werden niemandem etwas verbieten oder auch Panik machen. Wir wollen einfach nur eins feststellen. Wir sind aufmerksam, wir lesen Zeitungen, wir sammeln Informationen und Fakten. Und eine Lüge wird nicht zur Wahrheit, weil sie ständig wiederholt wird. So ist das.
Ja. Wenn du in der Logik bleibst, in der wir uns befinden, dann kannst du entweder die 2G-Party verbieten oder du musst alle Menschen impfen.
Oder wie die Freien Wähler, glaube ich, gefordert haben, flächendeckende Antikörpertests für alle machen.
Halt ich. Oder mal ins Ausland gucken und den eigenen Weg überdenken und verändern. Aber
die Tendenz, Scheuklappen mal öffnen. Einfach
die Tendenz
mal
ich
bis
überhaupt
auf Frankreich
nicht.
In andere Nachbarländer gucken. Wäre ja mal eine Möglichkeit.
Ja, sowieso spannend, was im Ausland passiert. Haben wir natürlich auf dem Schirm. New World Order, dieses Wort wird in Australien mittlerweile von Politikern verwendet. So als wenn es so nebenbei zu sagen wäre. New World Order kann man ja mal machen. Mit dem gestrigen Mittwoch, also eigentlich heutigen Mittwoch, geht es in Frankreich los mit der Pflicht für Mitarbeiter im pflegemedizinischen Bereich geimpft zu sein. Ansonsten ist also vorbei mit Arbeiten. Guck mal, wie es weitergeht. Also theoretisch müsste jetzt ja das Gesundheitssystem von Frankreich zusammenbrechen, wenn die Leute alle stark geblieben sind und gesagt haben, wir lassen uns trotzdem nicht auf Zwang impfen. Mal gucken, was passiert.
Ja. Das wird man sehen.
Aber jetzt sage ich noch was, warum sich jetzt impfen lassen können. Das haben wir auch in der Radiosendung öfter mal gesagt. Wir haben gesagt, also warum denn jetzt im April impfen lassen, wo die Quote runtergeht? Wenn Sie in Erwägung ziehen, sich impfen zu lassen, dann machen Sie es jetzt, denn jetzt könnte durchaus die Saison beginnen. Ist Ihnen freigestellt und es ist die Entscheidung für jeden einzelnen Menschen. Ich meine, wichtig ist doch, dass es eines Tages weniger ungeimpfte Menschen geben wird. Und von denen gehen noch weniger auf die Straße. Aber wichtig ist doch, dass auch geimpfte Menschen sagen, wir machen bei gewissen politischen Entscheidungen nicht mit. Dass es nicht nur die Ungeimpften sind, die für ihre eigenen Rechte eintreten.
Nein.
Es muss auch geimpfte Menschen geben, die mit auf die Straße gehen können.
Die nicht in 2G-Läden gehen.
Die der Politik auch sagen, es geht so nicht weiter.
Ja.
Ich meine,
ist völlig richtig.
Wir kommen jetzt noch zu einem Web-Tipp.
Mhm.
Den gab es bei Telegram schon mal. Du hast dich entschieden, dass wir ihn hier nochmal zeigen. Mhm. Es ist ein Film, der schon für einiges Aufsehen bei YouTube gesorgt hat.
Ja, allerdings nicht, weil die dort erwähnten Fakten jetzt so unglaublich schockierend sind, was sie sind, sondern weil unter anderem der Schauspieler Til Schweiger dort zu sehen ist. Viele Leitmedien hatten dann das auch direkt verbunden und ihn als Corona-Leugner denunziert, was aber den Kern der Sache sicher nicht trifft.
Die Dokumentation heißt Eine andere Freiheit, der Film. Es geht um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Und dann ging es am Ende des Films dann auch noch um die Gesellschaft, in der wir uns befinden. Ulrike Gero zum Beispiel ist auch dabei, Regisseur Brüggemann. Ich habe mir den Film in Gänze angeguckt. Mhm. Also mein Fazit ist, er hat mich berührt, auf jeden Fall. Er soll auch berühren. Es kommt keine Stimme vor, die sagt, Impfen ist gut. Impfen bei Kindern ist absolut notwendig und zwar aus den und den Gründen.
Mhm.
Er ist also ein bisschen einseitig. Dennoch würde ich mir wünschen, dass viele Menschen ihn sehen.
Ja, gibt aber auch einen Arzt, der sagt, natürlich würde ich einem Kind eine Spritze geben. Er begründet dann aber auch die Aufklärung, die man dem voranstellt.
Ja, und die Begründung, warum man dem Kind die Spritze geben soll, ist aus seiner Sicht ja keine medizinische. Er ist nicht überzeugt
von der
Impfung.
Von der STIKO.
Nein,
ja.
Nein, es ist nicht die gleiche von der STIKO. Die STIKO hat nämlich gesagt, dass es dafür mehrere Gründe gibt. Und der eine ist der, den er auch anführt, nämlich die soziopsychologischen Gründe. Den führt er nämlich an.
Ja, ja, ja.
Ja, das macht er richtig. Aber die STIKO hatte zwei Gründe, nämlich soziopsychologische Folgen und gesundheitliche Folgen.
Hier mein Ausschnitt aus Eine andere Freiheit, der Film.
Es war, wie gesagt, bisher bei Impfungen sehr, sehr selten der Fall, dass späte schwere Nebenwirkungen aufgetreten sind. In den letzten Jahren war es eigentlich nur die eine Influenza-Impfung, Pandemrix, die die Narkolepsie bedingt hat. Ausschließen kann man es nicht. Aber ich hoffe, dass es auch bei der Covid-19-Impfung eben nicht so sein wird. Das Versprechen kann ich Ihnen nicht geben.
Man sollte endlich die Kinder in Ruhe lassen. Sie spielen keine Rolle oder keine relevante Rolle in diesem ganzen Thema. Und wir müssen uns jetzt wirklich endlich fragen, wie weit wir noch gehen wollen.
Eine andere Freiheit, der Film zu finden, einerseits auf YouTube. Wir haben es hier aber auch nochmal verlinkt unter unserem Video. Können wir es empfehlen? Öffnet ein bisschen den Blick auf die Jüngeren in der Gesellschaft.
Ja, super.
Und schreddern wir.
Ja, wir schreddern und da bedanken wir uns bei Live, denn der hat uns ein interessantes Schreiben zugeschickt. Es ist eine interne Dienstanweisung des St. Johannes Hospitals in Dortmund. Ab sofort gelten dort folgende Regeln.
Alle ungeimpften Mitarbeiter müssen jeden Tag vor Dienstbeginn einen beaufsichtigten Schnelltest machen.
In der Kantine dürfen nur noch vollständig geimpfte Mitarbeiter essen gehen. Ungeimpfte dürfen dort selbstverständlich auch etwas kaufen. Nur essen dürfen sie es da halt nicht mehr. Essen dann bitte draußen, am besten im Freien.
Ja, dann am besten Salat, alles andere wird schnell kalt. Und ach ja, in Punkt 4, da heißt es, wir behalten uns vor, in einzelnen Bereichen ausschließlich geimpfte Kollegen einzusetzen.
Und auch die Teilnahme an Weiterbildungen und Fortbildungsveranstaltungen sind dann nur noch mit dem 2G-Status möglich. Das scheint auch für alle zu gelten, also ganz egal, ob es jetzt Ärzte sind, ob es Pfleger sind, Pförtner oder Putzkraft, wenn sie dort angestellt ist. Wir sind gespannt, ob das St. Johannes Hospital dann künftig noch genug Mitarbeiter hat oder wie sich das entwickelt. Vielleicht fragen wir mal nach.
Geht keiner ran. Pressestelle komplett gekündigt. Weiß man nicht. Ein paar Ankündigungen haben wir
Sachen,
noch.
Also ich schredder das jetzt mal, aber solche Sachen, die sind jetzt ja nicht neu für uns.
Nein, es häuft
aus
sich einfach.
Halle beispielsweise hatten wir auch mal wir ja auch mal ein Foto, wo wir gesehen haben, dass dort die Ungeimpften bitte links zu sitzen haben, in dem Bereich, wo die Plexiglasscheiben aufgebaut sind und die Geimpften dürfen überall sitzen. Und natürlich ist das eine Gesellschaft, die uns besonders gut schützt vor diesem Virus. Aber ist das wirklich die Gesellschaft, in der wir alle leben möchten? Und diese Frage müssen wir uns stellen. Ich hatte das in der Radiosendung am Montag erzählt. Ich sitze in der S-Bahn, mir gegenüber sitzt eine Frau. Sie packt ihren Selbsttest aus und fragt mich, darf ich mich testen? Ich antworte, natürlich. Man kann sich ja gar nicht oft genug testen. Was passierte dann? Sie steckte sich also ihr Teststäbchen in die Nase. Es passierte genau das, was ich erwartet habe. Anderes Nase. Da sitzt diese Frau also und will andere schützen und aerosolt fröhlich in der S-Bahn rum. Das ist die Gesellschaft, in der wir gut und gerne leben können. Herzlichen Dank. Und da gehen Grüße an die gesamte herrschende Politik, an die gesamte Medienmeinung, die da draußen herrscht und an alle, die nicht auch nur im Ansatz das sagen, was wir da sagen. Ich wundere mich wirklich, denke ich als Einziger so? Nein, tue ich nicht. Aber dass alle anderen so dermaßen abseitig von mir denken, das wundert mich schon.
Ich hätte es schön gefunden, wenn sie dich gefragt hätte, ob du sie testen kannst. Vielleicht das nächste Mal. Wenn sie ihn treffen, machen sie sich mal den Spaß. Ein paar Ankündigungen noch. Nächste Sendung, ganz normal, 23. September. Aber keine normale Ausgabe, sondern eine Politik-Spezial, wo wir nochmal auf die Bundestagswahl hinarbeiten wollen, auch nochmal ein bisschen ein paar führende Köpfe in der Politik beleuchten wollen. Dann am Wahlsonntag, 26. September, dick im Kalender eintragen, nicht nur wegen Wählen, sondern wegen unserer Sendung. Testest du dich gerade? Und zwar ab 17 Uhr sind wir am Wahlsonntag für Sie live hier auf YouTube und werden mit Ihnen den Wahlsonntag schön begleiten. Und nächste Sendung dann die 100. Ganz wichtig, Donnerstag, 30. September. Wie fanden Sie diese Sendung?
Nein? Wollen Sie mitmachen oder nicht? Das gilt nicht, Herr Lindner.
Das ist die aktuelle Rechtslage.
Nicht reden, also Sie sind unentschlossen.
Nein, es ist gegenwärtig eine Kommission, die unabhängig ist.
Schade, Herr Lindner. Vielleicht ist ja nächste Woche was für Sie dabei. Ich fand's ganz groß. Mein Name ist Benjamin Goldmann. Alles Gute, bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.